Direkt aus Europa Nummer 377, Seite B.
Deutschlandfunk. Das Feature.
Wissen Sie, Deutschland hat mir viel gegeben, viel mal gegeben als Russland. Aber ich liebe Russland auch.
Und bei uns zu Hause, meine Oma hat nur Deutsch-Dialekt gesprochen, ich habe nur Russisch gesprochen.
Sie wissen Bescheid, dass ich mitleiden kann, dass ich bin bereit, immer wieder jemanden zu unterstützen.
Jeden Tag überrascht uns das Leben. Der unruhige Alltag eines ehrenamtlichen Helfers. Ein Feature von Thomas Hartwig.
Einen schönen guten Tag, Herr Kuczynski, mein Name ist Boris Gladisch. Sagen Sie bitte, ist Herr Schachtschneider heute noch zu erreichen? Nein, aber wann hat er Mittagspause? Das heißt, er ist zurzeit nicht mehr erreichbar. Oder ist er noch im Büro?
Boris Gladisch kenne ich schon einige Jahre. Mitte Januar 2011 bin ich mit ihm im Berliner Stadtteil Marzahn-Hellersdorf unterwegs. Hier leben etwa 20.000 Russlanddeutsche. Viele von ihnen sprechen kein Deutsch und kennen sich im deutschen Rechtssystem nicht aus. Deshalb wenden sie sich an Boris Gladisch. Russisch spricht er fließend. Sein Deutsch ist gut und er kann die Einwanderer sachkundig beraten. Boris Gladisch bin ich Ende der 90er Jahre zum ersten Mal begegnet. Er fiel mir sofort auf. Boris trug einen Anzug mit gebügeltem Hemd und eine Krawatte.
Ich bin auf dieser strengen Disziplin aufgewachsen.
Bis 1992 arbeitete Boris als Lehrer in Transnistrien, dem östlichen Teil von Moldawien. Einst Teil der Sowjetrepublik Moldawien, hat sich Transnistrien 1992 für unabhängig erklärt und ist heute de facto eine sezessionistische Region, die sich als autonomer Staat betrachtet, aber international keine Anerkennung gefunden hat. 1992 wurde Boris Gladisch aus Transnistrien vertrieben und musste notgedrungen in einem Reisebüro in Chisinau arbeiten. Erst 4 Jahre später konnte er mit seiner Frau, einer Russlanddeutschen, hier einreisen. 1999 war Boris Gladisch 47 Jahre alt. Jung genug, um nochmal neu anzufangen. Doch sein Diplom als Lehrer wurde nicht anerkannt. Boris bewarb sich intensiv bei unzähligen Firmen. Es kamen nur Absagen.
Und nur der überlebt, der etwas perfekter ist als die Einheimische, etwas mehr informiert. Nur auf solche Weise ist er möglich zu überleben. Anders geht es nicht. Thomas, also jeden Tag überrascht uns das Leben mit irgendwelchen, sagen wir mal, Nachrichten. Aber trotzdem, wir müssen nicht aufgeben.
Im Lauf der Jahre arbeitete sich Boris gründlich durch die Sozialgesetzbücher, die Ausländergesetze und das bürgerliche Gesetzbuch. Zielstrebigkeit, Sprachbegabung und Kontaktfreudigkeit führten letztlich zum Erfolg. Von 2002 bis Oktober 2010 war Boris als bezahlter Mitarbeiter für einen Verein von Russlanddeutschen tätig. Seit Oktober 2010 ist er als ehrenamtlicher Berater in Marzahn-Hellersdorf unterwegs, bekommt Arbeitslosengeld 2.
1941, als der Hitlerfaschismus kam nach Russland und die Deutschen alle wurden dann nach Sibir, nach Kasachstan deportiert.
Emma Rutt wohnt in einem modernisierten Plattenbau in Marzahn-Hellersdorf. Ihre kleine Einzimmerwohnung liegt im Parterre. In der Sowjetunion lebte sie in einem Dorf mit 8000 Einwohnern in der Nähe von Novosibirsk. Emma Rutt ist Jahrgang 1942. Boris Gladisch hat sie in den vergangenen Jahren bei einigen Behördenanträgen beraten.
Ich habe nur mit den Eltern Russisch gesprochen. Meine Mutter sprach mit uns immer Deutsch. Sie sprach sehr schlecht Russisch.
In der Sowjetunion hatten Emma Rutt und ihre Familie Angst, Deutsch zu sprechen, berichtet sie. Wegen der russischen Erfahrungen nach dem Überfall der Wehrmacht 1941 hatten es die deutschstämmigen Sowjetbürger schwer. Emmas Brüder durften nicht in der Armee dienen und nicht studieren. Erst Anfang der 60er Jahre wurden die Bestimmungen gelockert. Emma Rutt studierte Pädagogik und wurde Lehrerin. Die Schule war meine Familie, sagt sie. Als ihre Geschwister und die Mutter starben, fühlte sie sich allein. Hinzu kam, dass viele ihrer ehemaligen Schüler nach Deutschland gegangen waren. 2003 entschloss auch sie sich zur Ausreise.
Ich wollte, dass man etwas versteht von diesen Sprachen, diese Amtssprachen, ist so schwer. Nun, Boris hilft mir oft, wenn ich etwas frage bei ihm, er hilft immer mit diesen Papieren.
Die russische Seele ist offen, sagt sie, ganz anders als die deutsche Seele. War es richtig, nach Deutschland zu kommen, will ich wissen.
Ehrlich gesagt, es war wahrscheinlich mein Fehler. Ich habe die Wohnung verkauft und jetzt kann ich nicht zurück.
Boris und ich, wir verabschieden uns von Emma Ruth, die noch einen Moment in der Tür stehen bleibt und uns nachschaut. Ihr Blick offenbart Einsamkeit und Sehnsucht nach menschlichem Kontakt. Ende Januar 2011, kurz nach 6 Uhr. Ich bin mit der U-Bahn unterwegs zur Ausländerbehörde. Boris wird heute Alexandru Andronitsch aus Moldawien begleiten. Ohne Visum ist der 29-Jährige nach Deutschland eingereist. Die Ausländerbehörde öffnet um 7. Anders als sonst bildet sich heute keine Schlange vor der Tür. Boris übersetzt wieder für mich.
Сегодня закончился срок моего документа.
Eigentlich bis heute war meine Duldung gültig. Deshalb musste ich heute früh morgen erscheinen, damit diese Duldung weiter verlängert wird.
Alexandru Andronitsch hat in Moldawien Kraftfahrzeugmechaniker gelernt. In Deutschland bekommt er eine monatliche Unterstützung von 212 Euro nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Er hat kein Asyl beantragt und besitzt weder eine Arbeitserlaubnis noch ein Aufenthaltsrecht. Von Monat zu Monat muss er seine Duldung verlängern lassen.
Я был в посольстве Германии, которое находится в Молдавии, и там мне отказали.
Ich habe versucht, legal nach Deutschland zu kommen, aber da in der deutschen Botschaft in Chișinău mein Antrag abgelehnt wurde, deshalb habe ich mir entschlossen, auf jeden Fall nach Deutschland zu kommen, um meine Tochter zu sehen und neben meiner Tochter zu sein.
Die Geschichte von Alexandru Andronitsch ist geprägt von Leidenschaft und Konflikten. Während der Schwangerschaft behauptete die Lebensgefährtin, es sei nicht sein Kind und warf ihn aus der gemeinsamen Wohnung. Nach der Geburt stellte sich heraus, dass er doch der Vater ist. Die Frau ist Russlanddeutsche und konnte mit ihrem deutschen Pass aus Kasachstan auf legalem Weg hierher kommen. Für Alexandru war das nicht möglich. War es richtig, illegal einzureisen, möchte ich wissen.
Считаете вы, что решение было правильное, что вы все-таки, несмотря на трудности, приехать сюда? Ich bin überzeugt, dass es eine richtige Entscheidung war. Ich wurde genauso erzogen, dass wenn du irgendwo ein Leibkind hast, dann musst du dich um ihn kümmern.
Nach seinen Angaben lebt er mit seiner Tochter und ihrer Mutter zusammen. Doch das erscheint nicht glaubwürdig, denn die Frau hat inzwischen ein weiteres Kind von einem anderen Mann, wie Boris mir erzählt.
Ich habe gesagt, für mich ist es nicht wichtig, dir irgendwie zu helfen, ohne gegen Gesetze zu verstoßen.
Alles, was mich mit diesem Land verbindet, das ist meine Tochter. Alles andere ist Nebensache, sagt Alexandru Andronitsch. Die 8-jährige Tochter spricht Deutsch und Russisch. In Berlin geht sie zur Schule. In Schöneberg, direkt gegenüber der Hochbahn, lebt Waldemar in einem Seniorenheim. Er wurde 1939 in Sibirien geboren und ist in Krasnojarsk aufgewachsen. Seinen Nachnamen will er nicht genannt wissen. Waldemar spricht und versteht zwar ein wenig Deutsch, aber das reicht nicht, um ohne Hilfe zurechtzukommen. Seine Muttersprache ist Russisch. Die Eltern waren Wolgadeutsche.
Am 28. August 1941, durch Erlass von Stalin, wurden alle Einwohner von der Republik der Autonomen Wolgadeutschen nach Kasachstan vertrieben.
2 Monate zuvor hatte die deutsche Wehrmacht die Sowjetunion überfallen. 1942 wurde Waldemar in ein Kinderheim eingewiesen. Die Eltern mussten Zwangsarbeit leisten.
4 Jahre war ich in der Heimat, bis Herbst 1946. Und wie ich aus Russland kam, da wusste ich kein Wort auf Deutsch. Nur ein Wort wusste ich, Brot. Brot, weiter nichts.
Nach seiner Entlassung aus dem Kinderheim konnte Waldemar wieder bei seinen Eltern leben. Sein Vater durfte wieder als Pferdepfleger arbeiten und nebenbei als Schuster.
Ich war 16 Jahre alt, ich ging in die Kommandatur, um mich nicht zu verletzen, weil das Gesetz so war.
Bis zur Vollendung meines 16. Lebensjahres musste ich ständig mir bei Kommandatur mich melden, einmal pro Monat, damit ich nicht dieses Gebiet verlasse. Und wenn einer von Mitgliedern die Familie dieses ohne Genehmigung verlassen hatte, musste er bestraft werden, Minimum zu 20 Jahre Gefängnis.
Im Dezember 1955 verfügte ein Erlass des sowjetischen Präsidenten, dass alle Russlanddeutschen sich wieder frei im Land bewegen durften. Waldemar wurde Schneider und arbeitete als Näher in einer großen Fabrik. Dank seiner Zuverlässigkeit und Disziplin, gepaart mit organisatorischem Talent, erzählt er mir, machte er schnell Karriere. Bereits mit 30 Jahren wurde er Direktor eines Textilkombinats und trat in die KPDSU, die Kommunistische Partei, ein.
Aber als Chef, als Chefstelle, muss ein Partei sein. Und в то время на первую должность выдвигали, чтобы ты был партийный.
Während unseres Gesprächs wechselt Waldemar nach einigen zaghaften Versuchen, Deutsch zu sprechen, immer wieder ins Russische.
Nachdem Gorbatschow zur Macht gekommen war, entstanden mehrere politische Bewegungen, Gesellschaften, und 1989 entstand auch eine Bewegung unter Name Wiedergeburt, das waren die Russlanddeutsche, die sammelt sich in Moskau auf einem Kongress und sie haben gebeten, die ehemalige Republik der Wolgadeutschen wieder aufzubauen. Aber diese Forderung wurde nicht akzeptiert und sie haben verstanden, dass auch Perestroika wird ihnen nicht helfen. Da haben sie sich entschieden, dass sie müssen dann auf ihre richtige Heimat nach Deutschland fahren.
Zwei Ehepaare, Anfang 30 und Mitte 40, sitzen mit ihren Kindern uns gegenüber. Ende Mai 2011 wollen sie nach Russland zurückkehren. Die Ehefrauen sind Nachkommen von Russlanddeutschen. Die Mutter von Jewgeni Mokrow hat keinen Anspruch auf Einreise nach Deutschland. 2002 sind die Familien ins Land gekommen und haben bis heute kein Deutsch gelernt. Sie leben großenteils von staatlicher Unterstützung. Nur manchmal finden die Ehefrauen eine Arbeit, sagt Jewgeni Mokrow.
Mit der besseren oder perfekten Deutschkenntnis, denke ich, hätte ich mehr Chancen auf eine Arbeitsstelle. Aber ich muss sagen, dass ich Heimweh oder Sehnsucht nach meiner Heimat, nach meiner Verwandte.
Einige Wochen später haben wir einen Termin bei Karl-Heinz Klocke, dem Leiter der Öffentlichkeitsarbeit bei der Bundesversicherungsanstalt. Die beiden Ehefrauen erkundigen sich nach einer möglichen Rückzahlung der hier geleisteten Rentenbeiträge.
Da kann man ja feststellen, ich habe die Möglichkeit, hier also alles auszudrucken. So, jetzt haben wir es. Also grundsätzlich würde sie einen Anspruch auf eine Rente haben.
Das heißt Minimum diese 60 Monate gezahlte Beiträge.
Die sind praktisch, also sie hat insgesamt 85 Monate, 60 Monate sind erforderlich. Sie würde hier einen Rentenanspruch haben ab 2033 und der Anspruch würde heute nach den Beiträgen 43,77 € ausmachen.
Die Rente bekommt Irina Mokrow erst, wenn sie das 67. Lebensjahr erreicht hat. Das ist in 21 Jahren.
Ich bin hier gekommen, eigentlich um Auskunft zu kriegen, ob es möglich wäre, nicht die nächsten, sagen wir mal, 21 oder wie viele Jahre zu warten, sondern diese Beiträge zu erstatten.
Nee, das geht nicht.
Boris fährt mit den Frauen zurück nach Marzahn. Während der Fahrt machen sie ihm Vorhaltungen, erzählt er mir, als wir uns wieder treffen.
Hab ich gesagt, sie haben diesen Anspruch nur im Falle, wenn sie weniger als 60 Monate Beiträge haben. Ja, wir haben gedacht, du machst alles möglich, dass wir jetzt gleich kriegen. Und sie denken, dass durch diese 100-Euro-Scheine kann man so auf einmal alles erledigen. Das alles ist käuflich. Staatsanwälte, Richter und. Ich erkläre, das ist alles falsch und wenn Sie etwas mit Geld lösen möchten, dann müssen Sie nach Russland oder Armenien gehen und dort machen Sie alles.
Heute bin ich ausnahmsweise nicht in Marzahn-Hellersdorf unterwegs, sondern treffe Boris im Berlin-Tiergarten. Er stellt mich einem Georgier vor, der illegal eingereist ist.
Er hat gesagt, ich gehe zu diesem Rechtsanwalt und ich schlage ihn dort.
Der Georgier hat ein Kind mit einer Russlanddeutschen und möchte einen legalen Aufenthaltsstatus bekommen. Dazu benötigt er aber die eidesstattliche Versicherung der Mutter über seine Vaterschaft. Doch die Frau lebt und arbeitet inzwischen wieder in Sibirien. Dem Georgier droht die Abschiebung.
Und danach hat der Rechtsanwalt zu diesem Herrn gesagt, ja, aber mit 120 Euro, die Sie früher gegeben, es geht nicht, ich brauche Minimum 600 Euro. Da wurde er rot, dieser Georgier, machte die Geldbörse auf, er hatte dort diese 150 Euro, dreimal 50 Euro Geldscheine, da hat er ihm ins Gesicht geworfen.
Boris und ich sind auf dem Weg zu Juliana Dilk. Die beiden kennen sich schon einige Jahre. Er hat ihr immer wieder geholfen, wenn es darum ging, sich gegenüber den deutschen Behörden Recht zu verschaffen.
Ich bin Deutsche, in Russland geborene und aus Russland gekommen. In Russland bin ich in Nordkaukasus geboren.
Juliana Dilk ist Jahrgang 1939. Sie war Lehrerin und hat in den Fächern Deutsch und Mathematik unterrichtet. Juliana war mit einem Russen verheiratet. 1966 wurde ihre Tochter geboren. Die Ehe scheiterte. 1970 stellte Juliana einen Ausreiseantrag und wurde von der sowjetischen Polizeibehörde vorgeladen.
Und dorthin kam ich. Und dort saßen 18 oder 16 Kommunisten, alte Kommunisten, schon in der Rente. Und warum willst du nach Deutschland? Und warum passt ihnen die Sowjetunion nicht?
Ihr Antrag wurde abgelehnt. 1996, 26 Jahre nach ihrem ersten Ausreiseantrag, fuhr Juliana mit ihrer Tochter und dem inzwischen 6-jährigen Enkelsohn nach Deutschland. Die kleine Einzimmerwohnung ist vollgestopft mit ihren Seidenmalereien und Bildern. In Berlin gefällt es ihr, auch wenn sie sich oft einsam fühlt.
Zum Beispiel hier in diesem Haus, alle sind nett, guten Tag, so, aber niemand ladet mich ein. Die Russen sind gastfreundlich, ein bisschen besser.
Am 19. Mai 2011 muss sich der Moldawier Alexandru Andronitsch wieder auf der Ausländerbehörde melden, um die Duldung verlängern zu lassen. 2 Tage vorher findet ein Gespräch in der Kanzlei von Rechtsanwalt Dr. Wehner statt. Boris Gladisch ist auch dabei und übersetzt.
Das ist einfach so. Herr Dr. Wehner. Und da ist eigentlich ziemlich egal, irgendwie weiß ich, ob ich denen vorher was schreibe oder nicht schreibe. Mhm,
klar.
Weil die haben ja den Antrag, den haben die jetzt schon seit 8 Monaten wegen dem Aufenthalt und seit 8 Monaten haben sie halt darüber keine Entscheidung gemacht, sondern eben immer nur die Duldung.
Am 19. Mai 2011 bin ich um 6 Uhr auf dem Weg zur Ausländerbehörde. Alexandru und Boris kommen kurz nach 7. Gegen 12 Uhr verlassen die beiden Männer das Gebäude.
Es war folgendes. Erstens hat der Herr gesagt, Sie haben bis jetzt sich nicht entschieden. Deshalb, Sie haben 2 Möglichkeiten. Punkt 1, freiwillig das Land zu verlassen. Wenn nicht, dann werden Sie zwangsweise abgeschoben und dann haben Sie keine Möglichkeit, Ihre Tochter weiter zu sehen. Erzählen Sie mir hier keine Märchen.
Für die Mitarbeiter der Ausländerbehörde ist der 29-jährige Alexandru ein Lügner, der sich mit der Geschichte über das Zusammenleben mit der Mutter seiner Tochter einen legalen Aufenthalt erschleichen will. Ein halbes Jahr habe ich Boris Gladisch begleitet. Was mir auffiel, war seine grenzenlose Empathie für Menschen. Bist du eigentlich weicher als andere, frage ich ihn.
Weicher, vielleicht sentimentaler. Ich habe irgendwann gedacht, man kann diese Welt irgendwie ändern.
Ich verabschiede mich von Boris. In der rechten Hand trägt er die Aktentasche mit den Gesetzestexten. Ich freue mich für ihn, dass er ab Mitte Juli 2011 wieder als Berater für eine multikulturelle Begegnungsstätte arbeiten kann und dort bezahlt wird.
Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2011. Es sprach Jochen Kollender. Ton und Technik Ernst Hartmann und Beate Braun. Regie Wolfgang Rindfleisch. Redaktion Karin Beindorf.
Die Höchsttemperaturen liegen im Norden bei minus 7 bis minus 3 Grad, sonst bei minus 12 bis minus 8 Grad. In den Mittelgebirgen ist es zum Teil noch kälter. In der Nacht wird es stark bewölkt sein. Die Tiefstwerte liegen bei minus 5 bis minus 15 Grad. Im höheren Bergland und am Alpenrand werden wieder bis zu minus 20 Grad erwartet.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Es ginge auch anders. Nur sparen hilft den Kommunen auch nicht. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Klaus-Stefan Rehfeld. Die finanzielle Lage der Kommunen in Schleswig-Holstein ist bekannt. Die Kieler Landespolitik und ihre Kommunen. Ein Überblick von Dietrich Mohaupt.
Was als Bankenkrise in den USA begonnen hat, ist auch an Schleswig-Holstein nicht spurlos vorbeigegangen, erläutert der Präsident des Landesrechnungshofs Alois Altmann.
Die Finanzlage der Kommunen hat sich natürlich auch in Schleswig-Holstein in der Finanzkrise dramatisch verschlechtert. Die Schulden sind auf über 800 Millionen Euro angewachsen. Die 4 kreisfreien Städte und 11 Landkreise in Schleswig-Holstein könnten anders organisiert um 60, 80, 100 Millionen Euro kostengünstiger in der Verwaltung sein. Übrigens nicht nur kostengünstiger, sondern auch besser.
Eine Stunde etwa dauert die Autofahrt von Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt Kiel ganz in den Norden an die dänische Grenze nach Flensburg. Es ist eine Fahrt in eine Grenzregion, in der auf deutscher Seite so manch einer sehr interessiert auf das schaut, was jenseits der Grenze in Sachen Gemeindefinanzierung so passiert. Silke Hinrichsen, Landtagsabgeordnete der Partei der dänischen Minderheit des Südschleswigschen Wählerverbandes SSW, gehört zu diesem Personenkreis. Seit ein paar Jahren schon setzt sie sich vehement für das dänische Modell ein, dessen Vorzüge sie im Grenzland fast täglich direkt erleben kann.
Wir leben mit dem Modell ja auch schon, weil wir auch hier in der Grenznähe natürlich auch stark zusammenarbeiten. Und da wäre es sehr schön, wenn man auch die positiven Beispiele, die es gerade aus Dänemark für Gemeindefinanzierung gibt, übernehmen würde.
Eigentlich ist es ganz einfach, meint Silke Hinrichsen. In Deutschland ist der Einkommenssteuersatz überall gleich hoch. Vom gesamten Steueraufkommen bundesweit erhalten die Kommunen über Zuweisungen einen bestimmten Anteil. In Dänemark dagegen kassieren die Gemeinden direkt einen Großteil der Einkommenssteuer und sie legen auch selber die Höhe des Steuersatzes fest.
Wenn ich zum Beispiel in Brunsbüttel wohne, zahle ich genauso viel Steuern wie in Flensburg. Ich habe aber in Brunsbüttel, glaube ich, nicht ganz so ein großes Angebot kommunal wie zum Beispiel hier in Flensburg. Und da finde ich es eigentlich sinnvoll, dass wenn man ein gutes Angebot hat vor Ort für alles, zum Beispiel auch für einen Kindergarten, dass dann dafür auch ich, die hier Bewohnerin der Stadt bin, meinen Solidarbeitrag zu leisten habe, nämlich zum Beispiel vielleicht 1% mehr Kommunalsteuer, damit der Kindergarten ganz schick ausgebaut werden kann.
Die Bürger einer Gemeinde bzw. in ihrem Auftrag, die Kommunalpolitiker, können also in Dänemark direkt mit darüber entscheiden, welche finanziellen Mittel der Gemeinde für bestimmte Projekte zur Verfügung stehen oder auch nicht. In Deutschland funktioniert das anders. Jörg Bülow vom Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag erläutert das deutsche Grundprinzip der Gemeindefinanzierung.
Die Einnahmen der Gemeinden sind derzeit nur zu einem sehr kleinen Teil gestaltbar in Deutschland. Das heißt, die Kommunen können von der Höhe nachher überhaupt nur mitentscheiden, vor allem bei der Grundsteuer und der Gewerbesteuer. Die machen aber weniger als ein Drittel der kommunalen Einnahmen aus. Bei allen anderen Einnahmen sind die Kommunen auf Zuweisungen angewiesen, über deren Höhe letztlich andere entscheiden.
Und dazu kommt dann auch noch, dass Bund und Länder den Gemeinden immer mehr Aufgaben übertragen, ohne dafür auch die entsprechenden finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen. Genau das ist auch für den Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Kiel, Thorsten Albig, das entscheidende Problem. Ein Schuldenberg von 419 Millionen Euro. Im aktuellen Haushalt klafft eine Finanzierungslücke von knapp 70 Millionen Euro. Eben weil die Stadt für Straßen und Fahrradwege zum Beispiel, für Bildungs- und soziale Einrichtungen oder für die soziale Absicherung ihrer Bürger viel mehr Geld ausgeben muss, als sie einnimmt. Natürlich, meint Thorsten Albig, müssen diese Ausgaben sein, aber...
Das ist nicht, was aus dem tiefen Willen von Kommune kommt, sondern das ist, weil Menschen hier leben. Und die Gesellschaft hat irgendwann mal erklärt oder definiert, dass das auch Kommunen tragen müssen. Und die große Frage ist, werden wir dafür hinreichend ausgestattet? Das ist das, was nicht nur dieser Stadt, sondern der gesamten kommunalen Familie wirklich wie ein Wackerstein auf der Seele liegt, dass immer mehr von uns erwartet wird und immer da, wenn wir fragen oder wo wir fragen, wo kommt das Geld dafür her? Die Antwort ist, das müsst ihr irgendwie ersparen.
Mehr Einfluss der Kommunen bei der Verteilung des Steueraufkommens, das ist der wichtigste Schritt, meint er. Nur wenig hat er für Ideen übrig, die es nach dänischem Vorbild den Gemeinden ermöglichen sollen, die Höhe der Einkommenssteuer für ihre Bewohner selbst festzulegen. Solche Modelle berücksichtigen seiner Meinung nach nicht ausreichend, dass es wesentliche Unterschiede zwischen Gemeinden gibt.
Es gibt durchaus ja stärkere und schwächere Kommunen, die aber nicht deswegen stärker und schwächer sind, weil der klügere oder dümmere Leute die Verantwortung haben, sondern weil ihre Rahmenbedingungen anders sind. Das ist was anderes, ob sie in einer Kreisgemeinde sitzen, in der sie so gut wie keine Menschen haben mit sozialen Problemen, oder in einer großen Stadt wie Kiel, wo auch all die Menschen leben, und leben wir nicht in den kleinen Gemeinden um uns herum, denen es nicht ganz so gut geht in unserer Gesellschaft, für die wir Sorge tragen müssen. Was würde passieren, wenn die schwache Stadt sagt, ich muss jetzt Steuern erhöhen, um überhaupt noch zu funktionieren? Was werden dann all die Wohlhabenden machen? Die sagen, ziehe ich eben weg. Die, die nicht wohlhabend sind, die werden nicht wegziehen. Die werden aber auch durch meine höheren Steuern nicht beeindruckt sein, weil die zahlen gar keine Steuern. Und auf einmal wird das Umland immer reicher werden, weil sie sagen, na, wir müssen die Steuern nicht erhöhen, die kommen einfach zu uns. Und wir die Lasten tragen auf das gesamte Land, werden immer schwächer.
Genau dieses Gesamtbild hat Silke Hinrichsen in Flensburg aber durchaus vor Augen. Veränderungen brauchen Zeit, das geht nur Schritt für Schritt. Und der erste dieser Schritte könnte sein, dass Bewohner einer Gemeinde künftig tatsächlich für einen bestimmten Zeitraum eine etwas höhere Einkommenssteuer zahlen, um zum Beispiel ihr Theater vor Ort zu erhalten.
Also ich denke, in dem System, in dem wir ja hier in der Bundesrepublik leben, das können wir ja auch nicht negieren, ist es einfach ganz sinnvoll, den ersten Schritt vielleicht zu tun und das zuzulassen, dass es möglich ist, zu sagen, für ein Jahr wird man 0,5% mehr gezahlt. Und das bleibt auch tatsächlich in der Stadt. Und ich sehe auch, dass mein Theater zum Beispiel stehen bleibt. Das würden auch viele, glaube ich, mehr verstehen. Und für ein Jahr zieht auch niemand weg.
In Dänemark jedenfalls funktioniert das Grundprinzip der Kommunalsteuer sehr gut. Allerdings auf der Basis einer völlig anderen Gemeindestruktur als in Schleswig-Holstein. Etwa 5,5 Millionen Dänen leben in knapp 100 Gemeinden. Südlich der Grenze gibt es, bei knapp 3 Millionen Einwohnern, deutlich über 1000 Gemeinden und dazu noch, als eine Verwaltungsebene, die in Dänemark gänzlich fehlt, die Ämter. Die dänische Gemeinde mit durchschnittlich knapp 60.000 Einwohnern ist auch in den Augen des Präsidenten des Schleswig-Holsteinischen Landesrechnungshofs, Alois Altmann, ein sehr interessantes Gebilde, vor allem unter dem Aspekt Sparsamkeit.
Sie haben erreicht, dass die Verwaltungsstrukturen effizienter, schlanker, kostengünstiger für den Bürger nach wie vor nicht nur gleichbleibend, sondern sogar besser sind. Das sollten wir als Vorbild durchaus zur Kenntnis nehmen.
Eine zentrale Rolle dabei kommt nach Ansicht der Landtagsabgeordneten dem Begriff Bürgernähe zu. In Deutschland werde darunter in erster Linie die räumliche Nähe der Verwaltung zum Bürger verstanden, die Erreichbarkeit eines Amtes oder einer Behörde. In Skandinavien dagegen sind eher Qualität und Quantität kommunaler Leistungen, die Kosten für diese Leistungen und vor allem die Frage, wie eigenständig die lokalen Gremien über diese Leistungen entscheiden können, mit dem Begriff Bürgernähe verbunden. Das funktioniert aber nur auf der Basis einer gesunden Gemeindegröße. Die vielen schleswig-holsteinischen Kleingemeinden passen nicht in dieses Konzept, meint Silke Hinrichsen. Ihnen fehlt einfach, wegen ihrer geringen Einwohnerzahl, die notwendige Verwaltungskraft.
Ich hoffe eigentlich, dass wir mit Hilfe einer Gemeindegebietsreform, also einer echten Strukturreform, auch langfristig in die Zukunft denken.
Knapp 40% der Gemeinden in Schleswig-Holstein haben weniger als 500 Einwohner. Nicht einmal 20% haben mehr als 2000 Einwohner. Ein Großteil dieser kleinen Gemeinden ist derzeit zwar in Ämtern zusammengefasst, das sind aber reine Verwaltungseinheiten, die keine direkt gewählten Vertretungen haben. In solchen Strukturen kann das Modell mit einem kommunalen Aufschlag auf die Einkommenssteuer für die Finanzierung bestimmter Projekte nicht funktionieren. Die politische Gemeinde muss deshalb gleich Verwaltungseinheit sein, fordert Silke Hinrichsen.
Am Anfang wird es auch Geld kosten. Also da sollte man sich nun keiner Illusion hingeben, dass man Kommunalreform betreiben kann und nur sparen.
Nur sparen hilft auch den Kommunen in Schleswig-Holstein nicht. Dietrich Mohaupt vermittelte uns ein interessantes Bild zur Lage. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Klaus-Stefan Rehfeld.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 376. Um etwas über Reisen zu schreiben, braucht man kein Reiseschriftsteller zu sein. Was Heine über eine Harzreise geschrieben hat, ist ein Bericht über eine Reise, die er tatsächlich gemacht hat, also ein Reisebericht, ist aber auch ein literarisches Kunstwerk. Die meisten Reiseberichte, die heutzutage geschrieben werden, haben aber nichts mit Literatur zu tun. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich viele für Reiseberichte aus dem Ausland interessiert, aber seit man im Urlaub selber oft weit wegfährt, lesen viele wieder gerne etwas darüber, was man bei Reisen im eigenen Land erfahren und erleben kann. Das hängt auch damit zusammen, dass man bis 1989 nur in einem Teil von Deutschland frei herumreisen konnte, wie man wollte. Nun möchte man mehr darüber lesen, wie es ist, wenn man in ganz Deutschland unterwegs ist. Für viele Deutsche ist Deutschland sowohl ein nahes als auch ein fernes, sowohl ein vertrautes als auch ein unbekanntes Land. Wer nach 1945 geboren ist, hat bis 1990 entweder in einem Staat gelebt, der kein richtiger Staat war, sondern nur ein Provisorium, oder in einem Staat, der als Satellit von der Sowjetunion abhängig war. Und das Deutschland, wie es seit 1990 existiert, ist ein anderer Staat als das Deutsche Kaiserreich von 1870, die Weimarer Republik, Hitlers Deutsches Reich und das von den Alliierten besetzte, vom Luftkrieg zerstörte Nachkriegsdeutschland. Die Reiseschriftsteller helfen den Bürgern, sich bewusst zu machen, was das für ein Land ist, in dem sie seit 1990 leben. Einer empfiehlt, mit dem Zug zu fahren und sich in den Speisewagen zu setzen. Da könne man sich an der wechselnden Landschaft erfreuen und komme leicht mit anderen Reisenden ins Gespräch. Er ist 2009 mit den schnellsten deutschen Zügen gefahren. Da ziehe die Landschaft so schnell am Fenster vorbei, dass der Blick nicht daran hängen bleibt, sodass man sich gut auf seine Mitreisenden konzentrieren könne. Er habe die Erfahrung gemacht, dass viele zu scheu und schüchtern sind, um von sich aus ein Gespräch zu beginnen, aber gleichzeitig eine große Sehnsucht danach haben, mit jemandem zu sprechen. In seinem Buch erzählt er viele Geschichten von Begegnungen im Speisewagen, zum Beispiel von einem alten Ehepaar, dem niemand sagen kann, dass sie auf der Fahrt von Berlin nach Hamburg gleich durch die ehemalige DDR gekommen sind. Ein anderer fährt lieber mit dem Auto als mit der Bahn. Er fährt aber lieber über Bundesstraßen als über die Autobahn. Und das B im Titel seines Buchs ist der Anfangsbuchstabe des Worts Bundesstraße. Früher waren das Reichsstraßen, aber das Deutsche Reich gibt es seit 1945 nicht mehr. Er ist auf 10 Bundesstraßen durch alle 16 deutschen Bundesländer gefahren. Dabei ist ihm aufgefallen, dass es in der ehemaligen DDR noch viele Alleen gibt, obwohl sie die Breite der Straßen begrenzen und für Jugendliche gefährlich sind, wenn sie auf dem Rückweg von einer Diskothek mit dem Auto gegen einen Baum fahren. Wenn jemand von der Straße abkommt und aufs Feld fährt, wird daraus meist kein tödlicher Unfall. Und wenn im Herbst Laub von den Bäumen auf die Straße fällt, kommt man mit dem Auto leicht ins Rutschen. Aber trotz all dieser Nachteile findet er Alleen schön. Sie seien etwas Besonderes und wenn man da unter den Ästen der Bäume hindurchfährt, sei man ganz tief in etwas drin, wie in einem Aquarium. Viele lesen aber auch gerne wieder, was ein 1892 in Lettland geborener Schriftsteller 1933 über eine Reise durch Deutschland mit dem Fahrrad geschrieben hat. Zu den Neuauflagen nach 1945 hat er ein neues Vorwort geschrieben, in dem er sagt, dass er damals noch die Kontinuität der deutschen Geschichte erlebt hat, die dann durch Hitler und den Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Dass das, was er damals erlebt hat, insgeheim schon zur Zerstörung verdammt war, war ihm damals natürlich noch nicht klar. Das hat er wohl erst 10 Jahre später begriffen. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 376. Danke.